Willkommen bei Passend, Personal im Mittelstand mit Udo Fichtner. Dem Podcast, der sich den Herausforderungen und Chancen widmet, denen sich mittelständische Unternehmen in der Welt der Personalarbeit stellen.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Udo Fichtner, Ihr HR-Lösungspartner. Und begrüße Sie alle sehr herzlich zur zweiten Ausgabe meiner Podcast-Reihe Passend – Personal im Mittelstand. Der Titel dieser zweiten Ausgabe lautet Eine Frage der Aufstellung. Um das Augenmerk zu richten auf Berater, die auch dichten, gibt's per Limerick und mit Zwinkerblick kurz und knapp HR-Geschichten. Heute gibt's sehr viel Gerangel um die Fachkraft, sie ist Mangel. Ist sie erst im Nest, hält man an ihr fest wie am Fisch, der an der Angel. Ob Mann, ob Frau, Hauptsache helle, denn ändern sich Geschäftsmodelle, darf man nicht lang pennen, sonst verliert das Rennen, wer zögernd handelt, statt ganz schnelle. Lauscht mal rein und seid gespannt, Fachkundschaft im ganzen Land, mit HR sich gern befassend, auf die Folge 2 von Passend, Personal im Mittelstand. Heute möchte ich Sie wieder mit Geschichten unterhalten, mit HR-Geschichten. Fachlich, nachdenklich, heiter und den ersten Limerick für heute haben Sie ja auch bereits gehört. Tut mir leid, ich kann einfach nicht anders. Ja. Und im zweiten Teil unseres Podcasts, unserer Folge heute, werden wir einen hochinteressanten Gesprächspartner an Bord haben, nämlich zum Thema Employer Branding. Aber auch in dieser Ausgabe habe ich wieder meine geschätzte Moderatorin an Bord, an meiner Seite. Hallo, Frau Eschbach.
Ja, ich grüße Sie, lieber Udo Fichtner. Und ich habe doch erstmal die Frage, wie geht es Ihnen denn nach der ersten Podcast-Episode? Wie war das Feedback?
Das Feedback war großartig. Ich könnte ja jetzt auch nicht erzählen, wenn es schlecht gewesen ist, aber es war tatsächlich super. Ich habe sehr viele Zuschriften auf allen Wegen bekommen, per E-Mail, per LinkedIn, per WhatsApp, auf allen Kanälen. Und dabei ist mir aufgefallen, das war ein Feedback oder sogar von zwei Leuten, dass ich, das ist mir auch noch nie passiert, meinen Lebenslauf gar nicht zu Ende gebracht habe. Wir waren so im Flow in unserer Unterhaltung, dass ich tatsächlich vergessen habe, dass ich nach dem Mainzer Spezialglashersteller, für den ich tätig war, für den ich übrigens auch noch 3,5 Jahre in den USA tätig war, noch mehrere andere Stationen hatte, nämlich ich war bei einem amerikanischen börsennotierten Unternehmen 3,5 Jahre in einer weltweiten HR-Director-Rolle und dann zweimal Konzernpersonalleiter, nämlich einmal bei einem deutschen Automobilzulieferer und zuletzt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 5,5 Jahre in einem österreichischen Hidden Champion in einer traumhaften Gegend in Tirol. Ich war dort der Personalchef, wie man klassischerweise sagt, und habe alle Themen verantwortet, die ein Personalchef verantworten muss.
Also, dass man Tirol vergisst, das leuchtet mir nicht ein im Lebenslauf. Genau wie Sie sagen, aufgrund der wunderbaren Landschaft noch mehr, aufgrund des wunderbaren Essens, was es dort gibt. Aber das ist jetzt das Schöne.
Ich habe Tirol nicht vergessen, Frau Eschbach. Ich habe Tirol nicht vergessen. Ich habe nur nicht dran gedacht.
Das ist gut. Und das zeigt ja auch wieder einmal mehr, dass dieser Mix von Ihnen als Kompetenzpartner nicht nur aus dem Mittelstand kommt, sondern auch aus der Konzernzeit und dass eben da alles drin ist und sich gut vermischt und deswegen auch die Relevanz für diesen Podcast gegeben ist. Also schön, dass wir das den Hörern heute noch mitgeben können.
Genau, und mir war auch nochmal wichtig zu betonen, dass da auch eine Menge internationale Erfahrung mitschwingt durch meine Aufenthalte in den USA und dann auch in Österreich. Das sind alles Komponenten, die kann man unabhängig von dem Land, in dem man sich bewegt, in ein Kulturumfeld, wie es ja ein Unternehmen hat, einbringen. Und insofern bin ich da in der Lage, mich entsprechend auf die jeweilige Situation schnell einzustellen.
Sehr spannend. Also die Relevanz ist gegeben, das Thema ist wichtig, der Bedarf ist da, es kann losgehen. Und Sie haben uns ja heute, für die heutige Folge, auch einen Gast mitgebracht. Also wir werden uns heute nicht nur zu zweit unterhalten, sondern es kommt später ein Gast dazu. Verraten Sie uns doch schon mal, wer das ist.
Das mache ich sehr gerne. Das wird Oliver Geritz sein. Oliver Gerz wird mein Gast sein. Er ist ein echter Markenfachmann und hat sich lange in der Praxis als Leiter Marketing und Kommunikation in einem deutschen Industrieunternehmen aufgehalten und gerade auch eben mit dem Thema Employer Branding beschäftigt. Darum geht's ja heute und ich bin sehr gespannt, was er uns zu sagen hat.
Also ich freue mich da auch drauf, da auch, dass das Thema Employer Branding in der Kombination mit dem Mittelstand und mit Ihrem Thema Lösungspartner für HR besprochen wird. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu dem Thema Marke, also das, was er gemacht hat ja. In seiner Zeit im Mittelstand und auch das, was Sie ja umtreibt. Sie haben sich ja selbst auch eine Marke gegeben. Sie selbst nutzen eine Marke sowohl für sich und sind auch noch Partner von Graf Lambsdorff & Company. Also genau. Zwei Marken, mit denen genau. Sie auftreten. Was sind die Beweggründe dazu? Wie sind Sie dazu gekommen zu sagen, ich positioniere mich mit diesen zwei Marken auf dem Markt?
Ja, Graf Lambsdorff & Company steht in meiner Zielkundschaft für Seriosität, Vertrauen, Zuverlässigkeit und auch Nachhaltigkeit. Das sind ganz wesentliche Elemente einer guten geschäftlichen Partnerschaft. Viele kennen sich ja noch Otto Graf Lambsdorff. Das war seinerzeit der Bundeswirtschaftsminister in der Regierung von Helmut Kohl. Oder heute auch Alexander Graf Lambsdorff, aktuell Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Moskau. Unser Graf Lambsdorff, nämlich Ralf Graf Lambsdorff, ist ein direkter Cousin von Otto und er hat die Partnerschaft über viele Jahre geprägt und ist auch heute noch in fortgeschrittenem Alter regelmäßig als gute Seele und wichtiger Ratgeber und Impulsgeber bei unseren Treffen dabei, wenn die Gesundheit es zulässt. Also dieser Markenname, glaube ich, spricht eine Klientel an, Mittelstand, Familienunternehmen, die wir ganz besonders im Fokus haben. Die Wortmarke Ihr Lösungspartner, Ihr HR-Lösungspartner, war zunächst eine kleine Spielerei von mir. Ja, gesprochen, wie gesagt, Ihr HR-Lösungspartner kann durch diese Umklammerung des I's so herrlich schriftlich zum Ausdruck gebracht werden, dass es darum geht, dass ich jemanden anspreche, aber auch thematisch das Thema Personal. Management, HR, Human Resources eben abdecke. Und das spricht vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe an, als ich sie mit Graf Lambsdorff und Company erreiche. Und beides gibt für mich zusammen ein rundes Bild.
Und das ist so schade, dass diese Marke Ihr Lösungspartner im Podcast nicht selbsterklärend ist. Aber das ist eben genau der Unterschied zwischen Sprache, Schriftsprache und mündlicher Sprache. Aber gut, dass wir das jetzt hier auch mal erklärt haben. Ihr Lösungspartner. Ja, jetzt kommen wir aber zu unserem Thema zum Mittelstand, zu der Problematik, die es dort gibt. Ist ja wirklich auch in der ersten Folge schon sehr gut rübergekommen und es treibt uns nach wie vor um, auch wenn wir viele andere Krisenthemen haben auf der Welt. Aber was immer wieder in der Wirtschaftspresse auftaucht, ist das Thema des Fachkräftemangels und die Frage auch, wie sich dieser doch sehr erfolgreiche deutsche Mittelstand aufstellen muss, um attraktiv für Bewerber zu sein, auch in diesem Umfeld, Konzernwirtschaft, internationale Konzerne. Also was kann ich machen, um attraktiv für Bewerber und Bewerberinnen zu sein? Und können Sie uns da vielleicht mal, also das, wir werden ja noch ganz viele Geschichten zu, aber können Sie uns vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, Mensch, das ist mal so ein gelungenes Thema und auch mal, wie es nicht so funktioniert?
Ich fange gerne mal mit einem oder zwei Beispielen an, wo es nicht funktioniert hat. Warum? Weil die aus meiner Sicht sehr schön verdeutlichen, dass es gar nicht viel braucht, um Fachkräftemangel zu begegnen. Aber so bestimmte Hausaufgaben muss man halt schon erledigen. Ja. Ja. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte eine sehr diffizile Suche nach einem Vertriebsmitarbeiter mit einem ganz bestimmten Profil. Das war schwer zu kriegen. Ich habe da wirklich alles reingehauen, ja, hatte eine sehr gute Kommunikation mit dem suchenden Unternehmen. Und nach wirklich viel Anstrengung haben wir einen Kandidaten identifiziert, der passte. Und noch besser, der wollte. Und das Unternehmen wollte ihn. Und allen war bewusst, dieser Mensch lebt 500 Kilometer vom neuen Arbeitsort entfernt. Der Job hat aber perspektivisch als Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, auch remote ausgeübt zu werden. Dafür bedurfte es aber einer Einarbeitungszeit. Und dann hat das Unternehmen letzten Endes diesen Mitarbeiter oder diesen Kandidaten nicht eingestellt wegen der Entfernung, weil man befürchtet hat, dass dieser Mitarbeiter sich dann nicht so sehr mit dem Unternehmen und dem Standort identifiziert, obwohl ein klares Commitment da war, dass 5 Tage die Woche in der Einarbeitungsphase dieser Mitarbeiter sich in einer Zweitwohnung vor Ort niederlässt. Das ist für mich ein Beispiel, dass man Fachkräftemangel auch selber erzeugen kann. Natürlich war die Auswahl für diese spezifische Position nicht besonders groß, aber wenn der eine passende oder die eine, in dem Fall war es ein Mann, dabei ist, dann muss man zuschlagen. Dann kann ich heute nicht mehr die Erwartungshaltung, die vielleicht vor 20 Jahren noch gerechtfertigt gewesen wäre, dass jemand permanent umzieht, anlegen. Ja, dann muss ich damit rechnen, dass ich niemanden bekomme. Und das ist sehr schade, weil es wirklich das Geschäft beeinträchtigt. Ja, das Unternehmen hat einfach für eine zu lange Zeit diese Stelle nicht besetzen können. Und deswegen ist es unverständlich, warum dieses eine kleine negative Detail den Ausschlag gegeben hat, jemanden nicht einzustellen.
Das ist aber, glaube ich, so typisch für die Problematik, bin ich offen für Remote-Arbeiten oder nicht? Und möglicherweise ist da so ganz tief im Unternehmen noch die Angst und Sorge, dass Menschen, die remote arbeiten oder wenn also das nicht gut machen, dass es nicht passt zur Unternehmenskultur und dass, wenn ich jetzt mit einem anfange, noch dazu mit einem neuen Mitarbeiter, dass ich dann Tor und Türe öffne für eine Arbeitswelt, für die ich mich nicht öffnen möchte. Wohl wissend, dass es ja nicht mehr opportun ist. Und im Gegensatz, ich finde ja, dass die Chance, dass ich mich auf dem Weltmarkt umgucken kann, nach den besten Talenten, das ist doch großartig, dass ich rauskomme aus meinem 20 Quadratmeter Umkreis, sondern wirklich überall schauen kann, wer ist der beste Fit für mich. Ne?
Ja, zumal in diesem speziellen Fall der Dissens gar nicht so sehr über das Thema Remote-Arbeit grundsätzlich da war,
ja.
Weil das war langfristig für diese Stelle durchaus nicht nur eine Option, sondern sogar vorgesehen. Ja, aber für die Einarbeitungsphase hat man befürchtet, dass 500 Kilometer eine Strecke wöchentlich zu fahren, ein Jahr lang oder maximal anderthalb, das war der Zeitraum, zu lange ist. Ja, ich möchte einfach damit sagen, ja, man kann diese Erwartung haben, aber dann darf man auch nicht enttäuscht sein und sich nicht über Fachkräftemangel beklagen, denn es hätte ihn in diesem Moment nicht geben müssen. Aber ich möchte noch ein gegenteiliges Beispiel erzählen, wo es genau andersrum lief. Es ging wieder, das ist Zufall, um die Einstellung eines Account Managers. Alles war super eilig, alles war super schwierig, aber es war gar nicht schwierig. Ich hatte innerhalb von 4 Wochen 4 Kandidaten an der Angel, die allesamt vom Profil her super passten und sehr interessiert waren.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Aber dann stockte der Prozess. Es ging einfach nicht mehr weiter. Wie ich dann erfahren habe, so peu à peu, zunächst war die Planung ein Showstopper, so dass die Kräfte alle so eingebunden waren, dass sie sich nicht um den Kandidaten oder die Kandidateninterviews kümmern konnten. Dann wurde die Personalerin krank, dann wurde die Organisation geändert und zu guter Letzt kam sogar noch ein Einstellungsstopp. Das heißt, ich habe von 4 Kandidaten, die ich wirklich für geeignet gehalten habe, habe ich jetzt 4 frustrierte Kandidaten, die wahrscheinlich erstens sich nie wieder bei diesem Unternehmen bewerben werden und zweitens möglicherweise anderen auch davon erzählen. Das ist etwas, da werden wir vielleicht auch noch mit Oliver Geritz drüber sprechen, das ist etwas, was extrem wichtig ist in der heutigen Zeit, dass man bei jedem Berührungspunkt mit der Außenwelt dafür sorgt, dass man professionell auftritt, dass man einen sympathischen, guten Eindruck macht. Und das kann selbst ein guter Personalberater, der dazwischen ist, nicht ausbalancieren, weil am Ende brauche ich Terminvorschläge vom Unternehmen, brauche ich den Hiring Manager, also den Manager, der die Person einstellt. Und ich muss das, was dem Unternehmen wichtig ist, so glaubhaft rüberbringen können, nämlich eilig und extrem wichtige Positionen im Unternehmen, dass der Kandidat nicht hinterher in dem Prozess denkt, was hat der denn mit da erzählt? Ja, auch da wieder Fachkräftemangel, ja, aber es gibt Situationen, da ist er nicht da und dann wird's verbockt. Und da versuche ich im Vorfeld entsprechend darauf einzuwirken, dass wirklich nicht eine Personalsuche in der Priorität nach hinten rutscht. Das darf nicht sein.
Es ist aber ja auch so, das ist ja genau wieder dieses Thema der Marke. Viele Unternehmen konzentrieren sich darauf, die Marke nur Richtung Kunden zu transportieren. Und letzten Endes, die haben jetzt gerade von den 4 Bewerbern gesprochen, aber auch sie sind ja einer der Multiplikatoren. Und wie gehe ich denn mit meinen Partnern um, mit meinen Dienstleistern in der Kommunikation? Hier gab es ja augenscheinlich auch erstmal ein Kommunikationsproblem, dass sie darüber informiert worden sind, dass der Prozess stockt, dass sie das auch zeitnah an ihre 4 Kandidaten geben können. Darunter leidet nicht nur die Marke des Unternehmens, die er einstellen wollte, sondern darunter leidet oder kann auch ihre Marke leiden, weil die Partner sich natürlich denken, naja, der Brauch soll mich nochmal ansprechen. Ne?
Genau. Genau, das ist der Punkt. Aber jetzt habe ich 2 Negativbeispiele genannt. Ja.
Wir wollen auch was Gutes hören.
Super, es gibt super Positivbeispiele. Zum Beispiel, das ist noch gar nicht lange her, mittelständisches Unternehmen. Erstmal haben die von vornherein für alle Kandidaten, die in den Verwaltungsbereichen arbeiten, 2 Tage Homeoffice als Grundregel. Die muss man nicht in Anspruch nehmen, aber man kann sie in Anspruch nehmen. Und dann war dort es richtig Spaß, mit der Firma zusammenzuarbeiten und auch mit den Kandidaten zusammenzuarbeiten, weil es voranging. Ja, der Interviewprozess hat zeitnah stattgefunden. Es gab eine klare Kommunikation. Es kam mal zu Verzögerungen, weil der Hiring Manager auf eine Messe musste und man eine Woche Pause machen musste oder jemand im Urlaub war. Wenn man das klar kommuniziert, dann ist das alles kein Problem. Dann geht's trotzdem in der Wahrnehmung der Kandidaten auch zügig weiter. Und dann kam es zu den Gesprächen nicht nur online, sondern natürlich dann auch vor Ort mit den 3 Shortlist-Kandidaten. Und dort wurden sie freundlich begrüßt, herumgeführt, durchs Werk geführt, durch die Verwaltungsbereiche geführt. Es gab sogar eine Gesprächsmöglichkeit mit einem möglichen späteren Kollegen, sodass der Kandidat von diesem Unternehmen innerhalb von 1-2 Stunden Besuch vor Ort wirklich ein rundum gutes Bild hatte, alle Kandidaten. Und dann habe ich immer die Schwierigkeit, dass ich aber allen absagen muss, bis auf einem. Das sind Zusammenarbeiten, die ich mir wünschen würde mit allen Unternehmen und die ich auch mit vielen Unternehmen habe. Und ich gebe ja auch die Hoffnung nicht auf, dass gerade die Unternehmen, zu denen ich gute Kontakte habe, aber die noch im Prozess heutzutage Schwierigkeiten haben, sozusagen den Anforderungen moderner Kandidaten zu genügen, ja, dass ich auch mit denen dahin komme, dass die entsprechend Arbeitskräfte, Fachkräftemangel nicht auf sich beziehen, sondern durch gute, starke Prozesse und Markenwirkung nach außen vermeiden.
Jetzt reden wir ja jetzt die ganze Zeit über softe Faktoren, die auf das Markenbild einzahlen und auch auf das auf die Bewerberauswahl, auf das Bild, was so entsteht. Aber lassen Sie uns doch bitte auch mal über harte Faktoren sprechen. Money makes the world go round. Die Goodies, die Benefits, die ausgelobt werden. Sie müssen wahrscheinlich genau wie ich mitunter schmunzeln, wenn man die Stellenanzeigen liest und da ist dann vom Obstkorb die Rede und von dem von den Mitarbeiter-Benefits, die es gibt. Ja. Da vielleicht erstmal so vorab, wie ist Ihre Meinung dazu? Das würde mich doch jetzt auch mal interessieren. Wie stehen Sie zu der Auslobung von solchen vermeintlich so Kleinigkeiten, also wo ich mir denke, gehört das jetzt wirklich in eine Stellenanzeige rein?
Also der Obstkorb und der Massagegutschein lösen das Problem nicht, wenn anschließend sich herausstellt, dass der Job nicht dem entspricht, was man versprochen hat. In meinem Fall hätte wahrscheinlich Kaffee und Gummibärchen das Problem gelöst. Aber Spaß beiseite. Nein, es müssen ganz andere Faktoren geboten werden, die eher im kulturellen Bereich liegen. Ich glaube, dass eine Erfolgsbeteiligung nicht nur was Vergütung angeht und Erfolg des Unternehmens angeht, sondern durchaus auch was eine Kapitalbeteiligung angeht, eine interessante Alternative selbst für Familienunternehmen sein kann. Ich hatte ja anfangs in der ersten Folge erzählt, dass ich ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingerichtet habe, in einem Stiftungsunternehmen. Und ein Familienunternehmen ist jetzt gar nicht so weit weg von einem Stiftungsunternehmen, denn auch der Familieneigentümer möchte in der Regel ja nichts von den Kapitalanteilen in fremde Hände geben. Mhm. Aber man kann Konstrukte entwickeln, die einer Aktie, also Eigenkapital, tatsächlich sehr, sehr nahe kommen. Ja. Was ich in jedem Fall befürworten würde, ist, dass man nicht variable Vergütungselemente so gestaltet, dass am Ende eine Zielerreichung zwischen 98% und 103% liegt. Mhm. Es werden in vielen Unternehmen große Apparate in Gang gehalten dafür, dass Ziele vereinbart werden, die dann am Ende bewertet werden, vorher noch gewichtet werden, und dann kommt heraus, dass es überhaupt keine Streuung bei der Zielerreichung gibt, dass also das eigentliche Ziel, nämlich Performance vernünftig zu bewerten und auch zu differenzieren, damit gar nicht erreicht wird. Wenn das das Ergebnis ist, dann kann ich mir Zielerreichung und Zielsetzungen sparen und stattdessen die Energie einer ganzen Abteilung oder Organisation in andere Dinge lenken. Ganz abgesehen davon, dass viele Studien mittlerweile darauf hindeuten, dass Wissensarbeiter, also ich sage jetzt mal im weitesten Sinne diejenigen, die im Verwaltungsbereich unterwegs sind, ja, dass die durch variable Vergütung gar nicht mehr entscheidend angereizt werden, sondern ganz andere Faktoren eine Rolle spielen.
Ja. Aber ich glaube, Entschuldigung.
Bitte, nein.
Ich glaube, dass das Thema, ich bin dabei Ihnen, dass dieses Thema der variablen Vergütung auch etwas ist. Ja, man hat das vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren eingeführt und da war das auch mit Sicherheit eine spannende Geschichte, aber es löst nicht das Thema, in dem ich eine große Chance sehe, nämlich Mitarbeiter zu binden. Also man sagt ja immer so schön, das Gold im Keller. Also die Mitarbeiter, die ich habe, wirklich langfristig an mein Haus zu binden, das mache ich ja nicht mit der jährlich auszuschüttenden Variablen, sondern da geht es ja wirklich darum, bin ich Teil, gehört mir ein Teil des Unternehmens, und bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist im Mittelstand ein Thema, wo man wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee kommt, das zuzulassen oder zu durchdenken. Und da braucht es auch Hilfe, da braucht es Partner, wie Sie, die das mal erläutern.
Ich habe ja viele Unternehmen kennengelernt und in einigen war ein Unternehmenswert Unternehmergeist, Entrepreneurship.
Ja.
Man muss nicht zwingend Kapitalbeteiligungen ermöglichen, um bei Mitarbeitern Unternehmergeist zu fördern. Ja, aber es ist vielleicht auch, insbesondere wenn Sie diese langfristige Perspektive haben, also Long-Term-Incentive-Programme darstellen, es ist vielleicht ein zusätzlicher Anreiz, der im Zweifelsfalle mich noch weiter im Unternehmen hält. Nur, das muss uns klar sein, wenn Geld alleine noch die Motivation ist, im Unternehmen zu bleiben, dann ist es keine gute Situation, denn es müssen andere Faktoren eine Rolle spielen. Ich muss Spaß an der Arbeit haben, ich muss Freiräume haben, ich muss erfolgreich sein können, ich brauche einen Chef, der mir die Freiheiten gibt, das zu tun innerhalb klarer Grenzen, klarer Kommunikation. Das sind Faktoren, die mich motivieren zu arbeiten. Also ich versetze mich jetzt in die Lage eines Mitarbeitenden. Geld alleine hilft nicht, aber könnte am Ende im Zweifelsfalle auch eine positive Auswirkung haben. Denn man kann ja Long-Term-Incentive-Pläne durchaus so gestalten, dass die Auszahlung immer erst nach bestimmter Anzahl von Jahren erfolgt. Und das ist dann eine sehr anreizende Wirkung, wenn man eine relativ große Summe auf einen Schlag nur noch dann mitnehmen kann, wenn man beim Unternehmen noch ist. Aber wie gesagt, es müssen andere Faktoren eine Rolle spielen. Nur das Geld kann nicht die Antwort sein.
Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Mein Eindruck ist, dass es zeitweise, kann aber auch ein Bubble-Phänomen sein auf LinkedIn, dass es zeitweise so rüberkommt, über Geld sprechen wir jetzt gar nicht mehr, alles andere muss stimmen und der Spirit und. Aber ja, ich kann von mir sagen, mich motiviert auch Geld und eine Also eine Bindung, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir viel mehr sprechen möchten, ist, wie kann ich, also nicht immer nur, wie kann ich neue Mitarbeiter gewinnen, sondern wie kann ich die befähigen und wie kann ich die an Bord halten. Das ist ja ihr Thema.
Das ist immer wichtiger, weil diejenigen, die ich einmal habe, die sind mir erstmal sicher. Ja. Und wenn davon jemand weggeht, dann hat das ganz viele Nachteile. Der größte Nachteil ist, ich werde Schwierigkeiten haben, die Stelle adäquat wieder zu besetzen. Ja, und insofern spielt das immer eine größere Rolle und da muss es ganz viele Elemente geben, die zusammenspielen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem ein Mitarbeiter gerne arbeitet und bleibt.
Ich finde, dieses Thema der Kapitalbeteiligung wäre eine eigene Episode wert, aber jetzt kommen wir zum Gast der heutigen Folge. Wir steigen ein in das Thema Employer Branding, in das Thema Arbeitgebermarke. Und ja, genau. Wollen wir jetzt mal den Gast an Bord holen?
Das machen wir. Ich begrüße sehr herzlich Oliver Geritz. Lieber Oliver, schön, dass du meiner Einladung zu dieser zweiten Podcast-Episode gefolgt bist. Stell dich doch bitte mal den Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, lieber Udo, herzlichen Dank für die Einladung. An dieser Stelle darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Geritz. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe paar tolle Mädels und Jungs an Bord genommen in meiner Familie, bin von Haus aus Hanseat aus Bremen und seit fast 30 Jahren im Marketing und in der Kommunikation unterwegs und war zuletzt über fast 20 Jahre Markenverantwortlicher bei einem Industrieunternehmen und aus Deutschland und bin nun Coach für Branding und Kommunikation und auch Dozent an der Makromedia in Frankfurt.
Du hast ja was ganz Wichtiges uns jetzt noch verheimlicht, denn ich bin ja hier in Mainz, lebe und arbeite in Mainz und es gibt eine ganz besondere eine Statue quasi, die du hier errichtet hast. Erzähl doch mal.
Naja, ich habe sie nicht errichtet, aber Mitinitiator sozusagen, des Naming Rights, des Namensgebers, der Arena in Mainz. Ja, das stimmt. Das kann man mir und meiner damaligen Truppe zuordnen. Das ist richtig.
Und seitdem würde ich sagen, haben den Namen deines früheren Arbeitgebers gefühlt 80 Millionen Menschen in Deutschland auf dem Radar, oder?
Ja, nicht ganz 80 Millionen, weil man hat ungefähr 22,5 Millionen Fußballbegeisterte in Deutschland. Und die haben sehr schnell schon nach einer Saison diesen Namen gelernt. Und so ging die Bekanntheit natürlich raketenartig nach oben.
Sehr schön. Und das führt uns ja auch dann gleich zu unserem Thema. Aber vorweg möchte ich noch sagen, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, wir sind ja seit letztem Jahr Kollegen in der Partnerschaft Graf Lambsdorff und Company. Ja. Du positionierst dich aber zusätzlich auch noch als The Brand Profiler. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, denn schau, Udo, Marken haben ja immer bestimmte Zuordnungen zu Zielgruppen. Zielgruppen suchen sich bestimmte Marken aus, mit denen sie sehr vertraut umgehen und die sie mögen. Die Marke Graf Lambsdorff hat dementsprechend auch Zielgruppen und auch Themen, die sie da spielen, die eine bestimmte Relevanz haben. Aber ich habe festgestellt in vielen Unternehmergesprächen, dass ein und dieselben Themen mit einer anderen Markenrelevanz viel besser rüberkommen, weil eben auch der Kontext ein anderer ist. Mhm. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, als Brand Profiler gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen diese Experience, die ich gemacht habe, zum Beispiel der Visibilität, entsprechend anzubieten und sie zu coachen.
Ja, das ist klasse. Und da sind wir ja auch gleich schon im Thema. Es geht ja heute um Branding, um Employer Branding ganz speziell. Was ist denn aus deiner Sicht als Markenexperte, was ist Employer Branding?
Naja, letztendlich ist Marke ja alles und auch sehr differenziert. Also konkreter gesagt, es gibt Partnermarken, es gibt Mitarbeitermarken oder Standortmarken, Produktmarken kennen wir, aber natürlich auch das Thema Arbeitgebermarke, Employer Brand. Und alles mündet aber eben auf ein Kern, und das ist die Unternehmensmarke. Mhm. Und letztendlich, Menschen machen ja nun Unternehmen, und ohne die gibt es ja gar keinen entsprechenden Erfolg. Und letztendlich ist dieses Employer Brand, bindet eben diese Menschen an Unternehmen und reflektiert auf Bewerber oder Bewerberinnen entsprechend.
Das heißt, organisatorisch war in euren Unternehmen das Thema Employer Branding im Bereich Marketing, Kommunikation angesiedelt? Oder
ja, das ist korrekt.
Ist das getrennt? In deiner Person wahrscheinlich irgendwie vereint, oder?
Ja, das ist korrekt. Weil das Thema Markenführung lag im Marketing und Kommunikation. Und natürlich gibt es entsprechend unterschiedliche Zuspieler aus den Fachgebieten, in dem Fall aus der HR. Und das ist zwingend notwendig, große Voraussetzung, dass das eben sehr stimmig passiert. Aber die Kommunikationsverantwortung lag bei mir, ja. Mhm.
Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Candidate Profiling. Das klingt so ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY ungelöst. Worum geht's in dem Buch und was sind die wichtigsten Punkte, die sich der HR-Bereich zu Herzen nehmen sollte?
Ja, Aktenzeichen XY. Das ist gar nicht so weit weg, Udo. Denn es ist tatsächlich so, dieser Auslöser vor vielen Jahren gewesen, und ich habe mich da immer so an meine Jugend erinnert, fand es immer faszinierend, dass wenn in der Tagesschau dann irgendwie ein geskribbeltes Bild auftauchte mit dem Hinweis, kennen Sie diesen Mann oder diese Person, fand ich das immer faszinierend. Wie kommt man denn zu solch einem konkreten Bild, obwohl man diese Person ja nie gesehen hat? Und insofern hat das Profiling auch etwas damit zu tun, natürlich hier in einem anderen Kontext. Idee ist es, hier tatsächlich mal einen Perspektivwechsel hinzukriegen im Recruiting, hier im Speziellen. Mhm. Perspektivwechsel heißt, dass man eben zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben als Menschen versteht und sieht und nicht rein als Arbeitnehmer oder als Stellenbezeichnung.
Ja.
Das ist so das Wesentliche. Genau.
Da passen ja Standard-Stellenbeschreibungen, die quasi gar nicht auf Unterschiede des Menschen eingehen, super ins Bild, oder?
Die braucht es natürlich nach wie vor, das ist ja gar keine Frage. Aber die müssen eben ergänzt werden.
Ja.
Gerade wenn ich jetzt mit dem Ziel unterwegs bin, Menschen zu finden, sie zu begeistern für das Unternehmen, da muss ich mehr über die Menschen wissen. Ich muss mehr über die Lebenswelten kennenlernen, über das Verhalten der Menschen. Ich muss wissen, wo treffe ich sie denn an? Also diese Themen Touchpoints, die muss ich mal analysieren. Und wenn ich das habe, dann reicht das natürlich nicht aus. Dann braucht es noch eine, ja, ich nenne es mal originelle Ansprache. Anstatt irgendwie nur so ein Einheitsbrei.
Ja, und so wie du es jetzt schilderst, kann ich dir sagen, das hast du erlebt, das habe ich natürlich erlebt. Das gibt's gar nicht so oft, denn in den allermeisten Fällen sind Stellenbeschreibungen, ich sag's mal so deutlich, stinklangweilig. Ja, und das, was du jetzt als Ergänzung bezeichnet hast, würde ich sagen, sollte sogar ein Hauptbestandteil sein, nämlich wirklich in einer Beschreibung auf den Menschen einzugehen, den man sucht. Und deswegen ist das Thema Profiling da schon gut gewählt.
Absolut, absolut. Denn das erweitert auch die eigene Perspektive, einfach mal anders zu denken, auch anders zu handeln. Und das geht natürlich auch nur, wenn man mit anderen Abteilungen und Verantwortungen sich das zusammen überlegt. Das ist ja keine Einzelarbeit.
Ja.
Das ist immer im Team gebildet. Eine Zusammenarbeit mit dem Marketing oder mit den Kommunikationsverantwortlichen ist da essentiell.
Sehr schön.
Um dann auch einfach mal diese anderen Sichtweisen, die anderen Erfahrungen mal reinspielen zu lassen in dieses Profil dieser Person, die man da wirklich gerne mit an Bord nehmen würde.
Klasse, ja. Nee, das ist absolut nachvollziehbar. Sei doch so gut und bring den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir noch einmal konkret ein bisschen näher, wie man Employer Branding mit dem allgemeinen Markenversprechen des Unternehmens in Einklang bringen muss.
Ja, also beide stehen natürlich in einem Verhältnis zueinander, wo es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung Abstrahleffekte gibt. Zeitgleich ist es aber auch so, dass es eigene Disziplinen sind, ne? Eigenständigkeiten sind, auf die man wirklich achten sollte, dass sie auch gut positioniert sind, dass sie gut ausgearbeitet sind, auf die Zielgruppe entsprechend kommuniziert wirken. Mhm. Aber man muss sich klar sein, jeder Kontakt mit einer Marke, ob er jetzt nun als Arbeitgebermarke, als Produktmarke, als imagewirkende Kampagne eines Unternehmens wirkt, jeder Kontakt zielt eben auf die Marke ein. Mhm. Und die Versprechen, die dabei abgegeben werden, die gibt man eben als Gesamtmarke ab.
Und wenn man die enttäuscht,
wenn man sie enttäuscht, Udo, ja, dann geht es eben auch nach hinten los, ganz genau. Ne? Mhm. Da muss man drauf achten, dass vorne das ganze Ding aufbauen und hinten einreißen, das ist halt dann sehr, sehr schade. Es kostet viel Geld, das wieder aufzubauen. Und da muss es sehr, sehr stimmig sein, es muss Passung finden, dass diese Markenauftritte dann wirklich zueinander passen. Denn die Zielgruppe macht das ja auch so, dass es, wenn es ein Markenversprechen gibt, dass dann geguckt wird, trifft das wirklich zu? Oder ist das nur irgendwie ein Feigenblatt dergleichen?
Das heißt, die 100 Mitarbeiter in einem kleinen mittelständischen Unternehmen oder die 10.000 in einem MDAX-Konzern sind eigentlich immer Markenbotschafter und nicht nur der Vertrieb oder die Marketingabteilung.
Nein, und auch, es ist jeder, der mit der Marke als Visitenkarte in der Hand unterwegs ist, ist ein Markenbotschafter. Mhm. Exakt so ist es. Und das muss den Mitarbeitern auch klar gemacht werden, dass sie durch ihr Verhalten eben auch unmittelbar auf die Marke einwirken. Mhm.
Was braucht denn eine erfolgreiche Arbeitgebermarke nach deiner Einschätzung?
Ja, das ist ja wie so ein Kochrezept, ne? Aber es gibt so ein paar Punkte, Udo, da sollte man vielleicht wirklich mal sich überlegen, wie man das positioniert. Kreativität ist natürlich etwas. Es muss natürlich auch diese Kreativität der Zielgruppe so vorkommen, dass es kreativ ist. Das ist immer wichtig dabei zu beachten. Man muss sich natürlich differenzieren gegenüber anderen. Sonst ist man im Club der Gleichen und geht dann auch unter. Weil dann kann man es auch lassen. Mhm. Empathisch rüberzukommen, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Authentizität ist so dieses Stichwort. Ja, das schreiben sich alle auf die Fahne. Sie dann aber wirklich umzusetzen, das spürt die Community. Die Visibilität ist die grundsätzliche Voraussetzung. Wer nicht sichtbar ist, kann nicht gehört werden.
Ich habe immer
in Erinnerung, müssen Unternehmen erstmal sorgen.
Ja, ich habe immer in Erinnerung in unseren früheren Gesprächen, du hast immer davon gesprochen, man muss das Licht anmachen sozusagen. Ich finde diesen Ausspruch so herrlich, weil das so schön ins Bild setzt, worum es wirklich geht. Ja, also denn viele Unternehmen sind ja in der Vergangenheit extrem erfolgreich gewesen. Da sind die Mitarbeiter aber auch sozusagen generationenübergreifend automatisch mehr oder weniger als Mitarbeiter beim Unternehmen tätig gewesen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Und jetzt muss man das Licht anmachen.
Ja, das entstand damals tatsächlich, als wir eine Visibilitätsstrategie aufgesetzt hatten. Und ich fand das so schön symbolisch, weil wenn man als Hidden Champion agiert, ob nun ganz absichtlich oder unfreiwillig, dann sitzt man quasi im Dunkeln. Und damit Leute einen gut finden, muss man erstmal gesehen werden und muss man einfach erstmal das Licht anmachen. Mhm. Das ist aber auch nur der erste Schritt von einigen Schritten, die danach folgen. Aber eben die grundsätzliche Voraussetzung.
Mhm. Genau. Was sind denn die zentralen Themen heute für Employer Branding? Also was will man aus deiner Sicht oder muss man damit bewirken, adressieren?
Ja, das erste Thema ist natürlich, das bewegt ja alle am Markt und das schon seit längerem, keine Fachkräfte zu finden. Den Arbeitskräftemangel, das ist ja vordergründig. Aber es geht mehr und mehr in die Richtung, das ist meine Wahrnehmung, dass das Binden der Mitarbeiter vor das Finden der Mitarbeiter geht. Da gibt's jüngste Studien, die sagen auch, dass 60% der Berufstätigen zum Beispiel wechselwillig sind. Mhm. Das ist natürlich ein Alarmsignal. Mhm. Darum geht es nicht rein nur darum, eben vordergründig die richtigen Leute ausfindig zu machen und für sich zu begeistern, sondern eben die, die bestehen und die, die neu hinzukommen, gleich ab dem Onboarding sozusagen zu binden an das Unternehmen und zu motivieren. Also diesen Dreiklang finden, binden, motivieren sollte man sich auf jeden Fall als zentrales Thema mitnehmen.
Da werden ja in der Realität, so erlebe ich das, habe ich das teilweise auch in meinen früheren Unternehmen erlebt, die Darstellung eines Unternehmens in der Öffentlichkeit, im Arbeitgebermarkt, durchaus anders erfolgen, als dann die Realität im Unternehmen sich ergibt. Das heißt, die Erwartungshaltung, die vielleicht ein Unternehmen nach außen erzeugt an Kandidaten, wird vielleicht innen dann enttäuscht. Und insofern muss ja die Abstimmung zwischen der Außendarstellung und dem tatsächlichen Inneren extrem eng erfolgen, damit Mitarbeiter überhaupt gebunden werden können. Denn nichts ist schlimmer, aus meiner Erfahrung, für einen Mitarbeiter, als dass er in ein Unternehmen kommt, das ganz andere Dinge nach außen dargestellt hat, als sich dann innen zeigen.
Absolut, Udo. Und das beweist sich dann auch schon in der ersten Woche. Also dieser Onboarding-Prozess, wie man ihn so schön nennt, ist extremst wichtig. Weil man muss sich ja natürlich auch mal vorstellen, dass der Aufwand mitunter riesengroß war, diese Leute davon zu überzeugen, dass sie bei dem Unternehmen, bei unserem Unternehmen sozusagen die Unterschrift drunter setzen. Und sie sind hochmotiviert, kommen sie am ersten Tag dort an.
Und da fehlt die E-Mail-Adresse.
Und dann fehlt alles Mögliche vielleicht sogar. Da gibt's keinen Ansprechpartner und. Und diese hohe Erwartungshaltung wird mitunter vielleicht sogar auch niederschmetternd innerhalb der ersten Tage zur Folge sein. Mhm. Und das wieder aufzuarbeiten, ist wirklich wahrlich schwierig. Von daher kann ich nur raten, ein sehr, sehr gut aufgebauten Onboarding-Prozess zu installieren, weil dann hat man es viel, viel leichter, die Leute gleich richtig zu binden und zu motivieren.
Mhm. Womit kann Employer Branding punkten? Was leistet Employer Branding eigentlich und woher weiß ich, dass das Geld, was ich da investiere oder die Ressourcen, die ich da rein investiere, nicht zum Fenster rausgeworfen sind?
Ja, das weiß man ja leider erst immer hinterher. Das ist klar, aber womit kann Employer Branding punkten? Ja, ich glaube, es gibt Programmmöglichkeiten, die muss man natürlich sehr individuell betrachten, die man ausarbeiten könnte, wie zum Beispiel Programme für Comebacker. Also Leute, die mal weg waren und die eigentlich schon Überzeugungstäter waren und die man wieder zurückholt. Mhm. Das ist ja auch ein Ausdruck von Kultur, wo wir dann auch gleich bei dem eben gerade gesagten Thema Willkommenskultur sind. Mhm. Auch das ist eben eine wichtige Sache. Man könnte sich auch überlegen, Udo, ob man vielleicht mal ganz außergewöhnliche Programme installiert, wie die Ausbildung in Teilzeit. Ja. Oder sich drum kümmert, was ist eigentlich mit den sogenannten Silver Worker? Wie kriege ich die irgendwie besonders motiviert? Mhm. Ein zentrales Thema, was mir immer wieder vorgekommen ist, ist das Thema Mitarbeiter werben Mitarbeiter.
Ja.
Und da kann ich nur raten, das auszubauen, denn
da sind wir nicht gut in Deutschland, ne?
Nee, sind wir wirklich nicht gut. Also ungefähr die Besetzungsquote liegt bei 10%.
Ja.
Da ist USA mal wieder Vorreiter mit circa 30%. Also 30% der neuen Mitarbeiter werden durch die eigenen Mitarbeiter beworben. Und das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen grundsätzlich erstmal Markenbotschafter sind. Mhm. Und es sind die besten Markenbotschafter, wenn sie denn entsprechend gebrieft sind und motiviert sind. Dann, weil authentischer geht's ja gar nicht.
Ich habe einige dieser Programme mit, sagen wir mal, beobachtet und es immer recht kritisch gesehen, wenn Vermittlungsprämien quasi im Hintergrund stehen. Weil ich immer mehr gesagt habe, wenn ein Mitarbeiter nicht sozusagen aus eigenem Antrieb und freiwillig einem Bekannten einen Job in meiner Firma andient oder vorschlägt, dann fehlt es vielleicht doch noch so ein bisschen an dem Commitment. Habt ihr da Erfahrung, kannst du da Erfahrung einbringen? Braucht es eine Prämie, um das anzureizen?
Tatsächlich ist es sehr hilfreich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt viele motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die würden das auch ohne Geld machen oder die machen das auch ohne eine Prämie zu bekommen. Klar, aber das Anreizsystem befördert das natürlich auch, dass die Quote hier höher geht. Aber auch da, sage ich ganz ehrlich, braucht es ganz klare Regeln,
okay,
auch über das Unternehmen hinweg, also nicht über, sondern für das Gesamtunternehmen und nicht abteilungsintern, ja, sozusagen. Mhm, mhm. Weil dann gibt es Twist zwischen den beiden Abteilungen. Der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger. Nein, das muss sehr einheitlich passieren. Und es muss klare Regeln haben, wann was ausgezahlt wird und wann nicht.
Ja. Okay. Wir haben gesprochen über Licht anmachen. Nun hat nicht jeder eine Situation in seinem Unternehmen, dass er mal eben die Namensrechte eines Fußballstadions erwerben kann, um Licht anzumachen. Was gibt's denn da für andere Möglichkeiten? Ein bisschen Geld brauchst du schon, oder?
Ja, das brauchst du natürlich immer. Aber es ist auch eine Frage der Kreativität sozusagen, was man mit kleinem Budget auch machen kann, um entsprechend die Wirkung zu haben, dass man gesehen wird. Wichtig ist, dass man erstmal weiß, bei welcher Zielgruppe mache ich das denn?
Ja.
Weil natürlich, so ein Stadion hat ja auch Streuverluste. Die nimmt man natürlich auch ganz bewusst in Kauf. Das ist auch vom Konzept her anders. Aber wenn ich als kleines, mittelständisches Unternehmen das machen möchte, dann muss ich mir im Klaren sein, für welche Zielgruppe mache ich denn das Licht an?
Ja.
Also die Zielgruppenanalyse als Voraussetzung zeigt dann auch, an welchen Stellen, und da kommen wir wieder auf das Profiling, Udo.
Ja.
Da sehe ich ganz genau, mit welchen Maßnahmen kann ich denn wo die Zielgruppe ansprechen, um dort in die Visibilität reinzukommen?
Nenn doch mal für unsere Zielgruppe mittelständisches Unternehmen, also jetzt unsere Mandanten, Beispiele an kreativen Ideen, wie man auch mit kleinem Geldbeutel große Wirkung erzielen kann.
Ja, als Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, dass wir gesagt hatten, wir wollten ein Callcenter aufbauen und brauchen dafür komplett neue Leute.
Ja.
Die haben wir in einer bestimmten Stadt gesucht, in einer bestimmten Umgebung gesucht. Mhm. Und wir sind dann tatsächlich rangegangen und haben geschaut, die Zielgruppe, die hat ja mitunter auch schon einen Arbeitsplatz in den Callcentern, die es dort in dieser Stadt gibt.
Ja.
Und haben uns diese dann angeschaut, diese Wege haben wir uns angeschaut, der Zielgruppen, die zur Arbeit gehen, von der Arbeit kommen, und haben ganz bewusst auf diesen Laufwegen die Zielgruppen mit zum Beispiel 18 Einzelplakaten an Bahnhöfen oder Busstationen angesprochen. Das kann man ja auch einzeln buchen oder pro Stadtteil buchen. Und das ist dann nicht so kostenintensiv. Aber eben genau dort die ganzen Kommunikationsmaßnahmen aufgebaut, die eben auf diesen Wegen dieser Zielgruppe sind, so dass es da eine kleine Maßnahme ist, die aber eine große Wirkung wiederum entfaltet, weil die Aufmerksamkeit eben für diese Zielgruppe genau dort platziert ist.
Mhm. Ich kann mich erinnern, in einem meiner früheren Unternehmen haben wir so einen Unisaal gesponsert. Also man kann auch schon Namensrechte durchaus geltend machen oder entsprechend einsetzen, auf kleinerem Level.
Ja, das kann man natürlich. Man muss ja nicht immer so riesengroß denken und bundesweit denken. Man kann das ja auch sehr regionalisieren.
Ja.
Man, wie gesagt, man guckt sich die Zielgruppe an und überlegt, wo sie denn jetzt gerade am besten anzusprechen ist, wenn beispielsweise Azubis gesucht werden.
Ja.
Warum macht man das nicht so, dass man zum Beispiel Abschlussfahrten sponsert für eine Schule?
Ja,
das ist jetzt kein riesengroßes Geld. Man muss ja auch nicht alles bezahlen. Man kann ja auch nur einen Teil bezahlen.
Ja.
Oder dass man Touchpoints eben mitgibt, dass, keine Ahnung, die Klasse dann entsprechend Utensilien mitbekommt. Irgendwelche Rucksäcke, die dann gebrandet sind. Oder Taschen oder dergleichen. Also etwas, was die tatsächlich für diese Abschlussfahrt gebrauchen können. Also da muss man ein bisschen kreativ werden und mal gucken, was hat eine Relevanz für diese Zielgruppe. Und dann kriegt man mit kleinem Geld eine große Wirkung hin.
Und dann gibt es auch keine Standardantworten dafür, sondern es ist wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen in der jeweiligen Situation immer unterschiedlich, was am geeignetsten ist.
Absolut. Absolut. Ja. Da gibt es kein Kochrezept dergleichen, was man hier anwenden kann, sondern da muss man ins Einzelne reingehen, weil jede Marke ist ganz unterschiedlich. Jede Zielgruppe tickt auch ganz anders. Und das muss man eben übereinander legen und dann findet man auch entsprechende Lösungen.
Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, wir wollen der beste Arbeitgeber sein. Das klingt jetzt für jemanden, der im Bereich Employer Branding noch nichts gemacht hat, ein bisschen ehrgeizig. Wie würdest du so einem Mandanten, so einem Unternehmer entgegentreten?
Das ist natürlich toll, solch ein hehres Ziel zu haben. Das ist nur die Frage, wo wollen wir es denn genau werden? In welchem Bezug wollen wir es denn genau werden? Und in welchem Ausmaß, also auch geografisch rein mal gesehen, wollen wir das denn machen? Je nachdem, wie das Unternehmen auch aufgestellt ist, ist es bundesweit unterwegs, ist es europäisch vielleicht unterwegs, wo setzen wir diese Schwerpunkte, dann ist es natürlich eine sehr intensive Zielsetzung, die entsprechend zu erreichen.
Ja, das ist richtig. Ja. Nochmal vielleicht zu den Basics zurückkommt und damit das auch so ein bisschen abzurunden. Einfallstor für Kandidaten ist ja oftmals die Homepage, die Karriereseite auf der Homepage. Hast du den Eindruck, dass alle Unternehmen da schon optimal aufgestellt sind?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe den Eindruck, das wird oftmals belächelt. Karriereseite brauchen wir doch nicht. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Also das ist für mich irgendwie so eine Art Homebase, weil der Reflex bei Zielgruppen ist es immer, auf der Homepage zu gucken, ist das, was draußen angeboten wird, sei es jetzt die Stelle, sei es jetzt ein Versprechen, was nach draußen gegeben wird, ist es valide, ist es wirklich da? Daran sieht man natürlich auch, sind diese Homepages gepflegt? Gibt es eine reine Karriereseite oder geht dieses alles in einer Page irgendwo unter?
Manchmal muss man also die Karriereseite mit der Lupe auf der Homepage suchen.
So ist es. So ist es. Und das zeigt natürlich auch diesen Stellenwert dieses Themas. Ich kann nur sagen, kümmern Sie sich ganz explizit darum, für dieses Thema Karriere eine Unterseite zu finden, eine eigene Base zu haben. Die kann natürlich und sollte natürlich auch in das Unternehmensprofil einfließen, auf das Sie immer wieder referenzieren können. Also egal, ob Sie jetzt bei LinkedIn oder auf anderen Plattformen unterwegs sind, die Referenz ist immer dort und hat natürlich auch den Vorteil, dass Sie dort ein Bewerbermanagement-Tool andocken können, mit dem Sie dann weiter arbeiten können, um das sehr schlank zu halten zum
Beispiel. Aber da sieht man wieder schön, wie das alles ineinander greifen muss. Ne? Ich kann natürlich die Namensrechte an einem Fußballstadion erwerben oder an einem kleinen Unisaal. Ich kann eine Abschlussfahrt sponsern. Ich kann den Weg zur Arbeit für eine Zielgruppe, die ich gerne beschäftigen würde, mit Informationen über mein Unternehmen pflastern. Und wenn die Leute dann aber auf die Karriereseite der Homepage stoßen, beziehungsweise sie gar nicht finden möglicherweise, dann sind eigentlich all diese Anstrengungen verpufft.
Ja, und das kann sogar ins Negative umschlagen. Also wenn draußen suggeriert wird, wir sind ein total modernes Unternehmen und wir sind immer aktuell und aufgeschlossen, zeitgemäß unterwegs, und derjenige, die Zielgruppe, kommt dann auf die Page und findet gar nichts dergleichen, keine Karriereseite, keinen leichten Einstieg, wird er eben nicht bestätigt in dem, was er aufgenommen hat. Und ich meine, derjenige hat sich ja schon gedacht, ich gehe über diesen Gartenzaun sozusagen, ja, und gehe auf diese Page dieses Unternehmens, wie leicht finde ich eigentlich das Unternehmen? Und wenn ich dann kein Erfolgserlebnis habe am Ende, dann kann das auch dazu führen, dass die Bounce Rate entsprechend ist und die Leute sofort wieder verschwinden.
Ja.
Und dann waren die Bemühungen wirklich für einen Eimer.
Klingt alles so, als wenn an der Stelle es wirklich wichtig wäre, sich Rat von außen zu holen. Denn die Zeiten haben sich da wirklich gewandelt und die Anforderungen sind so anders geworden, dass das vielleicht aus dem eigenen Unternehmen heraus gar nicht richtig geleistet werden kann.
Absolut. Wichtig ist natürlich die Innensicht. Marken wachsen immer von innen nach außen.
Ja.
Immer. Und daher müssen Impulse auch von innen kommen. Aber nicht ausschließlich. Also nicht im eigenen Saft schmoren und kochen. Das muss von außen, ja, gechallenged werden. Man kriegt von außen andere Sichtweisen, andere Erfahrungen von anderen Unternehmen, von branchenfremden Unternehmen. Das muss man nicht eins zu eins übernehmen, um Gottes Willen. Aber man kann vieles adaptieren. Und wenn man da in den Austausch geht, dann ist das wirklich sehr werthaltig und sehr, sehr wichtig für den Aufbau der Arbeitgebermarke.
Oliver, ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für deinen Input. Das waren ganz spannende Minuten, hat mir selber auch nochmal gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Nochmals ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne, lieber Udo. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Dir noch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön.
Ja, lieber Herr Fichtner, was für ein spannendes Gespräch, was für eine großartige Einstellung und auch dieser Blick darauf, dass wir nicht immer nur über die Customer Journey, sondern über eine Brand Journey sprechen, die eben nicht nur die Kunden mit einbezieht, sondern auch die Mitarbeitenden. Genau das hatten wir im Einstieg zum Gespräch schon mal so erörtert. Also sehr spannende Eindrücke waren das.
Wunderbar, hat mir auch gut gefallen und ich freue mich, dass Oliver bei uns zu Gast war.
Schön. Ja, jetzt haben wir die zweite Episode fast im Kasten. Wir haben über Personalsuche gesprochen. Wir haben über Arbeitgeberattraktivität gesprochen. Aller guten Dinge sind drei. Was erwartet die Hörer denn in der nächsten Episode?
Ich habe ja immer einen großen Spaß an Wortspielen. Folge 1 heißt ja eine Frage der Einstellung. Folge 2 eine Frage der Aufstellung. Und Folge 3 wird heißen eine Frage der Umstellung. Und Umstellung trifft es auch wirklich. Denn eines der wichtigsten Themen für Personalarbeit von heute und morgen ist ja die Digitalisierung der Prozesse, die bis zu einem bestimmten Punkt auch erstrebenswerte Standardisierung von Prozessen und nicht mehr weit entfernt oder auch schon da, der zielgerichtete Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Problemlösung. Und dazu wird es in der nächsten Folge auch wieder einen Gesprächspartner geben. Und was der zu erzählen hat, ist wirklich atemberaubend. Darauf können sich meine Zuhörerinnen und Zuhörer heute schon freuen.
Das ist ja fast ein Cliffhanger, wie man ihn aus einer ARD-Vorabendserie kennt. Ich freue mich darauf. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Fichtner.
Ich danke Ihnen erneut für die wunderbare Moderation, liebe Frau Eschbach.
Herr Fichtner, wir haben ja tolles Feedback bekommen auf die Folge 1 Ihres Podcasts und ich darf das ja sagen, ein Großteil des Feedbacks war die Limericks, die haben so gut gefallen. Und deswegen jetzt, Sie haben diese Folge wieder mit einem Limerick gestartet, haben Sie auch für die Hörer wieder etwas Schönes zum Ausstieg.
Aber natürlich, um das Augenmerk zu richten auf Berater, die auch dichten, gab's per Limerick und mit Zwinkerblick kurz und knapp HR-Geschichten. Im Fokus war Employer Branding, das so viel mehr ist als nur Landing, Page der Karriereseite.
Es braucht Höhe, Tiefe, Breite, sonst erodiert das Firmenstanding. Nun teilt den Podcast, liked ihn heiter, empfehlt ihn, diskutiert ihn weiter. Gibt mir Rückmeldung en masse, dann macht alles noch mehr Spaß. Ihr Lösungspartner und Begleiter.
Vielen Dank, dass Sie heute bei Passend Personal im Mittelstand mit Udo Fichtner dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten wertvolle Erkenntnisse für Ihre eigene Arbeit mitnehmen. Verpassen Sie nicht unsere nächste Episode, wenn wir weiterhin die spannenden Aspekte der Personalarbeit im Mittelstand erkunden. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie engagiert und inspiriert.